Gut, also ich bin Josef Grün, ich wohne in der Nähe von Regensburg. Ich komme aus katholischem Hintergrund und habe 1979 angefangen, die Bibel zu lesen, habe mich dann recht bald von der katholischen Kirche losgesagt und habe Freude gefunden, eben mich mit der Bibel zu beschäftigen und die Wahrheit darin zu erkennen. Man stellt gleich den Unterschied fest zwischen der Lehre der Bibel und der Lehre der katholischen Kirche. Und da habe ich eine Entscheidung treffen müssen und ich habe mich für die Bibel entschieden. Ja, heute Abend geht es um die Verteidigung des Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Wir haben bereits gehört von dem Geschehen von Apostelgeschichte 3, dass ein lahmer Mensch durch Petrus und Johannes geheilt wurde. Das hat die jüdischen Behörden aufgeschreckt. Diesen Menschen muss man den Prozess machen. Und da es bereits Abend geworden war, wurden die Apostel bis zum folgenden Morgen in Untersuchungshaft genommen. Die Ansprache des Petrus über die Auferstehung Jesu von den Toten hatte eine besondere Wirkung. Viele kamen zum Glauben, sodass es mittlerweile 5000 gläubige Männer gab. Am Morgen versammelte sich die ganze jüdische Obrigkeit und das waren nicht wenige. Aufgezählt werden die Mitglieder des Hohen Rates, die Ältesten, die Schriftgelehrten, der hohe Priester Hannas und alle, die zu einer hohen priesterlichen Familie gehörten. Wie wir aus Apostelgeschichte 23,6 erfahren, bestand der Hohe Rat zum Teil aus Pharisäer, zum Teil aus Sadduzäer. Übrigens waren die hohen Priester allesamt Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung der Toten glaubten. Nun beginnt das Verhör mit der Frage, durch was für eine Kraft oder durch welchen Namen habt ihr dies Zeichen vollführt? Da wurde Petrus mit Heiligen Geist erfüllt. Mit diesem Ausdruck möchte ich mich noch etwas beschäftigen. Der Heilige Geist wurde in Apostelgeschichte 2 ausgegossen, aber schon vorher in Johannes 20, 21 und 22 sagt der Herr Jesus, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Hatte Petrus nun ein Übermaß Heiligen Geistes, heißt es nicht, dass der Heilige Geist über uns ausgegossen ist. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Er hat uns den Geist als Unterpfand oder Angeld gegeben. Wozu das alles nun, wenn Petrus nochmal mit Heiligen Geist erfüllt wird? Der Geist Gottes in unseren Herzen soll uns helfen, unser altes Leben aufzuräumen, die Werke des Geistes vollbringen, unser tägliches Leben Gott wohlgefällig zu meistern und die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Petrus hatte also kein Übermaß an Heiligen Geist. Hier wird darauf hingewiesen, dass er in besonderer Weise befähigt wurde, mit Freimut zu reden, ohne Scheu oder Angst vor den hohen Herren, die ihm gegenüberstanden. Und so erfüllten sich die Worte Jesu von Matthäus 10, 19 bis 20. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Für mich wird deutlich, dass ich keine Verfügungsgewalt über den Heiligen Geist habe, wie das von manchen Richtungen propagiert wird. Und so beginnt Petrus seine Rede und tut das, wozu er uns später in seinem Brief, im 1. Petrusbrief 3,15 auffordert: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Er beginnt seine Rede mit dieser sehr respektvollen Anrede, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, und fährt dann fort. Wenn wir uns heute wegen der einem kranken Menschen erwiesenen Wohltat zu verantworten haben und gefragt werden, durch wen dieser Mann hier gesund geworden sei, so soll euch allen und dem Volk Israel kundgetan sein, in der Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat, ja, durch dessen Namen steht der Mann hier gesund vor euch. Dieser ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist die Rettung zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Petrus redet, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist eine starke Ermutigung und ein wunderbarer Trost für uns, wenn wir mal in eine solche Situation kommen sollten, wo wir uns um Jesu Willen zu verantworten haben. Welches war das Vergehen von Petrus und Johannes? Sie hatten einen Gelähmten geheilt, und deswegen spricht Petrus von einer Wohltat an einem kranken Menschen. Der Zankapfel war nicht die Heilung, sondern die Nennung des Namens Jesu. Wir haben schon gesehen, wer die Verhörer waren. Alle, die zu einer hohen priesterlichen Familie gehörten, der Hohe Rat, die Ältesten. Die Mehrheit der Mitglieder des Hohen Rates waren aus der Partei der Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung glaubten. Das erfahren wir aus Matthäus 22, 23 bis 33, ein längerer Abschnitt. Ich will aber nur einen Vers daraus lesen. An demselben Tage traten Sadduzäer an ihn heran, die da behaupten, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und so weiter. Insbesondere diesen Menschen bezeugt Petrus, dass nicht ein toter Jesus gewirkt hat, sondern der Auferstandene, der Lebendige, denn Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die Leugnung der Auferstehung Jesu ist heute nichts Neues und wurde nicht erst von den liberalen Theologen erfunden. Schon der Apostel Paulus wendet sich gegen solche Ansichten, die es in Korinth gab. Und da schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 12 bis 19, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Eine sehr ausführliche Begründung, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Ohne die Auferstehung macht der Glaube an Jesus keinen Sinn. Ich habe auch schon mal die Auslegung gehört, Jesus habe sich selbst auferweckt. Das wird mit Johannes 10, Vers 18 begründet. Dort sagt Jesus, ich lese schon auf Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es. Wörtlich sagt die Elberfelder, heißt es, ich setze es ein. Also ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, wörtlich einzusetzen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel Luther 2017 oder Zürcher Bibel oder Neue Genfer Übersetzung, heißt es nicht, ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen, sondern ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Das macht einen Unterschied, ob ich etwas nehme oder etwas empfange. Nach meiner Meinung ist diese Ansicht nur möglich, wenn man Jesus als duales Wesen sieht, also gleichzeitig als Gott und Mensch. Das sagte der Ausleger auch, der Mensch Jesus ist gestorben. Gott kann ja nicht sterben. Und der Gott Jesus hat den Menschen auferweckt. Für eine solche Auslegung finde ich keine Anhaltspunkte in der Bibel, denn es steht an vielen Stellen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn auferweckt hat. Der Handelnde und Gebietende war Gott, der Vater. Es gibt genügend Bibelverse, die zeigen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn auferweckt hat. Zum Beispiel sagt Paulus den Juden in Antiochia am Sabbat in der Synagoge, in Apostelgeschichte 13, 37, der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Oder schreibt er an die Römer, Kapitel 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Oder Galater 1, 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus weist des Öfteren darauf hin, dass Gott der Vater des Herrn Jesus ist. Und dadurch spezifiziert er auch, wen er mit dem Begriff Gott meint, nämlich den Vater. Petrus scheut sich nicht, auf den Namen Jesu des Gesalbten hinzuweisen. Jesus ist da. Er baut sein Reich. Er hat Vollmacht. Diese Vollmacht hat er auch den Aposteln und den Gläubigen gegeben. Der Wunsch nach körperlicher Heilung ist groß und so werden vielfach Heilungsgottesdienste organisiert. So etwas finde ich nicht in der Bibel und ich möchte dieses Thema auch nicht weiter ausbauen. Ephraim hat in seinem Vortrag auch schon das angesprochen. Und diesbezüglich gibt es einen interessanten Vortrag von Alexander Seibel mit dem Titel »Hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag?« Im Übrigen gibt der Jakobusbrief dazu wertvolle Hinweise. Im Namen Jesu Christi, das heißt, in der Kraft dieses Namens ist der Gelähmte gesund geworden. Nun zitiert Petrus aus dem Alten Testament, dieser ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist Rettung zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Die Sache mit dem Eckstein, mit dem verworfenen Stein, wendet Petrus auf die jüdische Obrigkeit an. Ihr seid die Bauleute, die den von Gott auserlesenen Eckstein verworfen habt. Und dann erhebt Petrus noch diesen besonderen Anspruch, dass in keinem anderen Rettung ist und kein anderer Name den Menschen gegeben ist, um gerettet zu werden. Petrus sagt eigentlich zweimal dasselbe, um seiner Behauptung hier Nachdruck zu verleihen. Und er macht eine letztgültige Aussage über die Wahrheit der Errettung. Er ruft den Absolutheitsanspruch Jesu aus, den wir ja bereits in den Evangelien und auch später in den Briefen finden, wenn Jesus sagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Oder im Johannesbrief, 1. Johannes 5, 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Das sind Aussagen, die für einen unumschränkten Herrscher gelten. Neben Jesus hat nichts mehr Platz. Es mag wohl viele Wege geben, die nach Rom führen, aber zum ewigen Leben führt nur ein Weg, der Glaube an Jesus Christus. Deswegen sagt auch Johannes im 1. Johannes 2, Vers 2, er ist die Versöhnung oder die Sühnung, das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Die jüdische Obrigkeit und die Schriftgelehrten standen diesen Menschen ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung ziemlich hilflos gegenüber. Und wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, als sie nun die freudige Zuversicht des Petrus und Johannes sahen und in Erfahrung gebracht hatten, dass es Menschen ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung waren, verwunderten sie sich. Sie erkannten auch wohl, dass sie Begleiter Jesu gewesen waren. Und weil sie den Mann sahen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sah, wussten sie nichts zu entgegnen. Ja, sie wussten nichts zu entgegnen. So wirkt eben der Geist Gottes. Im Folgenden erfahren wir von der Beratung des Hohen Rates und der Sadduzäer und von ihrer vollkommenen Ratlosigkeit. Und nach der kurzen Beratung sind die hohen Herren auch noch nicht schlauer geworden und fragen sich, was sollen wir mit diesen Menschen machen? Denn dass ein unverkennbares Wunderzeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Einwohnern Jerusalems bekannt geworden und wir können es nicht bestreiten. Damit aber die Kunde davon sich nicht noch weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich gebieten, in Zukunft zu keinem Menschen mehr unter Nennung dieses Namens zu reden. Sie sagen, das Wunder sei durch die Apostel geschehen, obwohl diese ausdrücklich bezeugt haben, dass sie es in der Kraft des Namens Jesu vollführt haben. Die Mitglieder des Hohen Rates sprechen von diesem Namen, wagen es aber nicht, ihn Jesus zu nennen. Sie ließen sie dann wieder hereinrufen und geboten, ihnen überhaupt nichts mehr unter Nennung des Namens Jesu verlauten zu lassen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen mit den Worten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir unsererseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jene fügte noch weitere Drohungen hinzu, ließen sie dann aber frei, weil sie keine Möglichkeit fanden, sie zu bestrafen mit Rücksicht auf das Volk, weil alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Denn über 40 Jahre war der Mann alt, an dem dieses Heilungswunder geschehen war. Petrus und Johannes wurden freigelassen. Sie gehen zu den anderen Gläubigen nach Jerusalem, berichten ihnen alles und erheben einmütig ihre Stimme zum Gebet. Dann zitieren sie wieder aus dem Alten Testament, bezeichnen den Auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Herr Jesus als den heiligen Knecht Gottes und nicht etwa als Gott oder Gott der Sohn. So können wir das dann in Apostelgeschichte 4, 21 bis 31 lesen. Die Angelegenheit ist damit noch nicht beendet, auch wenn im Folgenden in der Apostelgeschichte ein kurzer Einschub kommt. In Apostelgeschichte 5, 12 geht es dann weiter. Die Gläubigen versammeln sich im Tempel in der Halle Salomos. Durch die Apostel geschehen viele Zeichen und Wunder. Das erregt die Eifersucht beim Hohen Priester und den Sadduzäer, was zum nächsten Gefängnisaufenthalt führt. Und dann geschieht ein Wunder. Aber ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Gefängnistüren, führte sie hinaus und gebot ihnen, geht hin, tretet offen auf und verkündigt im Tempel dem Volk alle diese Lebensworte. Das befolgen die Apostel sogleich und zum nächsten Verhör werden sie anstatt aus dem Gefängnis vom Tempel herbeigeholt. Sie brachten sie also herbei und stellten sie vor den Hohen Rat und der Hohe Priester verhörte sie folgendermaßen. Wir haben euch doch ausdrücklich geboten, aufgrund dieses Namens nicht zu lehren. Und trotzdem habt ihr mit eurer Lehre ganz Jerusalem erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Eine andere Übersetzung sagt, ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Da antwortete Petrus und die Apostel erklärten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieses Wort gilt meines Erachtens in Situationen, wie Petrus und Johannes sie erlebt haben, wo ihnen verboten wurde, den Namen Jesu zu predigen oder in seinem Namen zu wirken. Solches erleben auch heute Christen in muslimischen Ländern. Menschen, die dort zum Glauben an Jesus kommen, werden erheblichen Repressionen ausgesetzt. Kann man das auf unsere Situation heute übertragen, wo wir uns nicht versammeln dürfen, wo so viele Rechte eingeschränkt sind? Ich meine nicht. Wir dürfen noch unsere Bibel lesen und im Namen Jesu predigen. Petrus hält nun dem Hohen Priester und dem Hohen Rat erneut eine Predigt über die Auferstehung. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und hingerichtet habt. Diesen hat Gott durch seine rechte Hand zum Fürsten und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Für diese Tatsachen sind wir Zeugen und auch der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Petrus lässt nicht locker und bezeugt nochmal, dass Gott, der Gott, den sie doch kennen und an den sie glauben, der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dieser hat Jesus auferweckt und erhöht, als er in den Himmel aufgenommen. Zum vierten Mal hält Petrus den Oberen des jüdischen Volkes nun vor, dass sie Jesus ans Holz gehängt haben. Apostelgeschichte 2, 23, 3, 15, 4, Vers 10 und hier 5, Vers 30. Sie haben die Volksmenge angestachelt zu rufen ans Kreuz mit ihm. Petrus sagt aber auch in Apostelgeschichte 3, 17, das hat ja Ephraim auch schon zitiert, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Oberen. Ja, es war Unwissenheit. Doch leider wollen sie sich nicht korrigieren lassen. Weil es heißt weiter, als jene das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie waren entschlossen, sie hinrichten zu lassen. Es bestätigen sich also die Worte Jesu aus Johannes 15, Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht steht nicht höher als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Dreimal. Also, ich lese weiter. Sie ließen die Apostel wieder hereinrufen und geiseln und befahlen ihnen, aufgrund des Namens Jesu nicht mehr zu predigen. Dann gab man sie frei. Dreimal verboten ihnen die Führer unter Nennung des Namens Jesu aufzutreten. Die Apostel gehorchten nicht. Und als sie körperliche Repressalien zu erdulden hatten, freuten sie sich, dass sie gewürdigt wurden, um des Namens Jesu willen zu leiden. So gingen sie denn aus dem Hohen Rat weg, hoch erfreut, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, täglich im Tempel und in den Häusern zu lehren und die Heilsbotschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Das Wohlstandsevangelium: wenn du richtig glaubst, bist du gesund, wohlhabend und es geht dir immer gut. Das finde ich ja nicht, sondern eher das Gegenteil. Und das finden wir auch in den Briefen, zum Beispiel Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Philipper 3, Vers 10, denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Oder im 2. Thessaloniker 1, Vers 5, darin liegt ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes, dass ihr nämlich des Reiches Gottes würdig erachtet werden, um dessen Willen ihr eben zu leiden habt. Und Paulus ermahnt den Timotheus im 2. Timotheus 4, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Nach der Begegnung Jesu mit den Emmaus-Jüngern und diese nach Jerusalem zurückgekehrt waren, erscheint der Auferstandene in ihrer Mitte und spricht zu ihnen. Dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht geschrieben. Der Christus oder Messias muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Das war der Auftrag Jesu, bei allen Völkern den Sinneswandel zu predigen, damit im Namen Jesu die Vergebung der Sünden erfolge. Als Zusammenfassung kann ich feststellen, dass in diesem Abschnitt Folgendes von den Aposteln gepredigt wurde. Der Gekreuzigte wurde durch Gott, den Vater, von den Toten auferweckt. Der Auferstandene ist zum Eckstein in Gottes Bau geworden. Allein im Namen Jesu ist Rettung und ewiges Leben zu finden. Durch Jesus gibt es Vergebung der Sünden. Gott hat Jesus zum Fürsten und Retter gemacht. Das alles gehört zur Heilsbotschaft von Christus. Ich danke euch für eure Geduld.